Schön, dass Sie gekommen sind heute Morgen zu diesem Gottesdienst, zu diesem Thema. Vielen Dank für die Worship-Zeit. War klasse. Und danke auch für das Anspiel. Das ist ja so ganz typisch, was wir gesehen haben. So Kleinigkeiten, wir lachen darüber und denken, wie kann das zu einem Konflikt werden? Und wir wissen normalerweise genau diese kleinen Dinge, die führen zum Konflikt. Weil die großen Dinge, da wissen wir, jetzt haben wir Schwierigkeiten, die müssen wir angehen, aber so Kleinigkeiten, ja, spielt ja letztlich keine Rolle. Ich werde heute keinen Ehevortrag halten, obwohl die Ehe viel zu sagen hat. Ich werde auch keine Tipps geben, wie Beziehungen leben können, weil da gibt's gute Bücher. Und ich möchte Ihnen ein Buch empfehlen, das ist so ein bisschen mein Favorit im Moment, das sage ich jetzt ganz spontan. Und zwar ist es das Thema Meine Wünsche, Deine Wünsche. Ich weiß nicht einmal, wer es geschrieben hat. Ich weiß auch nicht, welcher Verlag es ist. Ich habe das wirklich vorher da unten gedacht. Dieser Autor geht auf 5 Grundbedürfnisse des Mannes und auf 5 Grundbedürfnisse der Frau ein. Und er sagt, diese Grundbedürfnisse müssen gestillt sein, aber sie sind total unterschiedlich. Und jetzt frage ich Sie mal, liebe Frau, wissen Sie das Grundbedürfnis Nummer 1 Ihres Mannes, wenn er ein normaler Mann ist? Und wenn er ein normaler Mann ist, ist das Grundbedürfnis Ihres Mannes Sex. Das ist das Allerwichtigste für ihn in Ihrer Beziehung. Sie können mich jetzt steinigen oder nicht, egal. Es ist das Grundbedürfnis, wenn er normal ist und wenn er gesund ist. Ihr Männer, wisst ihr, das Grundbedürfnis der Frau, und das erste Grundbedürfnis kann ein bisschen unterschiedlich sein, aber es ist mit größter Wahrscheinlichkeit Zärtlichkeit, aber nicht Sex. Eher so ein bisschen Erotik. So, liebe Frauen, kennen Sie das Grundbedürfnis 2 des Mannes. Und das Grundbedürfnis 2 des Mannes ist Action. Da muss etwas laufen. Er will irgendwo, je nachdem, was er hat, mit dem Motorrad oder irgendetwas. Das ist das Grundbedürfnis 2 des Mannes. Männer, wissen Sie, das Grundbedürfnis 2 der Frau, wenn es nicht Zärtlichkeit ist, dann ist es Reden. Und jetzt merken Sie bereits die ganzen Konflikte. Und er geht sehr bewusst darauf ein, wie wir das lernen müssen. Also dieses Buch leicht zu lesen, locker zu lesen. Er redet leider ein bisschen viel von Scheidung. Das ist das einzig Schlechte an diesem Buch. Ich habe gedacht, man müsste es nochmal schreiben. Man spürt, es ist ihm ein großes Anliegen, dass die Ehen nicht auseinanderleben und dann geschieden werden. Das kommt dann immer wieder. Das ist ein bisschen der Nachteil für die jungen Leute, die denken, ja, der spinnt, wenn man frisch verheiratet ist. Aber vom Inhalt her, man spürt einfach sein Bedürfnis. Und wenn Sie das ein bisschen überlesen, dass er immer wieder darauf hingeht, wenn man das Bedürfnis nicht erfüllt, dass das dann die Gefahr ist. Wenn Sie das überlesen können, ist das Buch 1a. So, aber darüber jetzt nicht, das war nur so ein Tipp. Ich möchte Ihnen grundsätzlich einfach zeigen, warum haben wir solche Spannungsfelder? Und wie können wir sie lösen? Weil es ist ganz klar, wir wollen das normalerweise nicht. Also ich bin sicher, ich habe es noch nie erlebt, da steht am Morgen jemand auf und sagt, also ich freue mich, dass ich heute wieder so richtig negative Gefühle haben kann. Dass ich mich über den anderen ärgern kann. Ich freue mich am Gefühl des Hasses und Groll und der Aggressionen. Und ich bin so glücklich, dass ich dem jetzt nicht vergeben will. Verstehen Sie, kein Mensch denkt so. Sondern wir sehnen uns nach Liebe, wir sehnen uns danach, geliebt zu werden, wir möchten lieben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir packen so oft eigentlich nicht. Und die Frage stellt sich ja, wenn wir das wollen, warum packen wir es dann nicht? Nun, darauf gibt es manche oberflächliche Antworten. Da sagt jemand, ja, wenn es den anderen nicht geben würde. Oder wenn es meinem Mann nicht geben würde, wenn es meinen Nachbarn nicht geben würde, der mich nervt, dann würde es ganz anders aussehen in mir. Klar, aber es gibt den anderen. Und man muss sich mit ihm auf ihn einlassen. Man muss sich mit ihm arrangieren. Und dann gibt es noch Leute, die sagen, wenn alle so wären wie sie, dann wäre absoluter Friede auf dieser Erde. Also da sagt eine Frau, wenn alle so wären wie ich, wenn mein Mann so wäre wie ich, ja, dann hätten wir das Paradies. Und der Mann denkt das natürlich auch. Ja, sie schmunzeln. Weil sie im tiefsten Wissen, ist ja dumm, also es stimmt einfach nicht. Also solche oberflächlichen Antworten genügen nicht. Wir müssen dem Übel wirklich an die Wurzel gehen. Und das möchte ich wirklich machen. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Stellen Sie sich mal vor, da hüstelt jemand. Ich bin kein Arzt, also stelle ich eine oberflächliche Diagnose. Ich sage, er hat Husten. Ich gebe ihm Hustenbonbon, Hustensaft, Hustensirup. Ich weiß nicht, was man noch alles geben kann. Aber der Kerl, der hustet einfach weiter. Und schließlich bin ich klug. Ich gehe zu einem Spezialisten, der untersucht ihn und stellt dann fest, er hat etwas auf der Lunge. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Lungenknacks. Oder irgend so etwas. Auf jeden Fall, er gehört in ein Lungensanatorium. Dort kann man ihm helfen. Also Sie spüren, eine gute Diagnose ist wichtig. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Eine gute Diagnose, warum fallen wir uns auf die Nerven? Der bekannte Jugendpfarrer Wilhelm Busch, die Älteren kennen ihn noch, hat nichts mit Max und Moritz zu tun. Er war Jugendpfarrer in Essen. Er hat im Alter einmal gesagt, ich habe meine Weltanschauung von der Bibel. Das ist die einzige, die hält. Alle anderen purzeln nach 25 Jahren sowieso über den Haufen. Als er das gesagt hat, war er wahrscheinlich noch etwas älter als ich, aber nicht mehr viel. Ich bin ein älterer Herr geworden. Und ich muss das bestätigen, was hat man nicht in den 30, 40 Jahren, seit ich da irgendwo erwachsen bin, was hat man nicht alles für Theorien vertreten? Und heute geht es nicht 25 Jahre, bis man das Gegenteil sagt, sondern manchmal geht es 3 Jahre, 2 Jahre, 5 Jahre. Also was hat man nicht schon alles vertreten? Und die einzige Weltanschauung, die wirklich hält, ist die Weltanschauung der Bibel. Und darum vertraue ich ihr und ich möchte Ihnen mal anhand der Bibel zeigen, warum wir uns oft auf den Keks gehen. Wenn Sie die ersten Seiten der Bibel lesen, dann werden Sie feststellen, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat und so quasi als Krönung der ganzen Schöpfung schuf Gott den Menschen. Und nachdem er alles geschaffen hatte, heißt es im ersten Kapitel in Vers 31, Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut, es war perfekt. Wir wissen nicht genau, wie es damals ausgesehen hat, denn niemand hat von uns in einer perfekten Schöpfung gelebt. Aber die Bibel beschreibt das. Die ersten Menschen lebten in einer engen, tiefen Liebesbeziehung mit Gott. Sie hatten eine Ich-Du-Beziehung. Stellen Sie sich das mal vor. Und die ersten Menschen, die lebten in völliger Harmonie miteinander. Also da gab es keine negativen Gefühle. Da gab es nicht das Gefühl von Ärger, Hass, Neid, Eifersucht, es war einfach perfekt, es war einfach vollkommen. Aber dann geschah etwas und das müssen wir begreifen, um zu verstehen, warum es heute nicht mehr so ist. Gott wollte mit uns in eine Liebesbeziehung eintreten und in einer Liebesbeziehung ist es ja absolut notwendig, dass der andere freiwillig Ja oder Nein dazu sagen kann. Als ich mich vor vielen Jahren über beide Ohren in meine Frau verknallt habe, da bin ich ja nicht zu ihr hingegangen und habe gesagt, du hör mal, ich liebe dich. Und du hast jetzt 2 Möglichkeiten, entweder entscheidest du dich freiwillig für mich oder ich übe Gewalt. Na, das geht ja nicht, das wäre ja Vergewaltigung. Und ich denke, niemand von Ihnen ist in dieser Weise verheiratet worden. Sondern meine Frau konnte freiwillig Ja dazu sagen, sie hätte auch Nein sagen können, zum Glück hat sie natürlich Ja gesagt, aber es war eine freiwillige Entscheidung. Und bitte übertragen Sie das auf Gott. Gott wollte und will mit uns in eine Liebesbeziehung treten und darum hat er den Menschen die Möglichkeit gegeben, freiwillig Ja oder Nein dazu zu sagen. Und dann lesen wir im 3. Kapitel in der Bibel, wir nennen das im christlichen Glauben den Sündenfall. Wie sich die ersten Menschen bewusst gegen Gott entschieden haben und das Ergebnis ist uns bestens bekannt, weil da leben wir jetzt drin. Das Erste, was passierte, war, Gott trieb die Menschen aus seiner Gegenwart hinaus, aus dem Paradies. Und seit diesem Augenblick wird jeder Mensch zunächst einmal getrennt von Gott geboren. Dafür können wir gar nichts. Das heißt, jeder von Ihnen, jeder von uns, ich alle, wir alle, wir sind zunächst einmal getrennt von Gott geboren worden. Und wenn in unserem Leben nicht etwas Entscheidendes passiert, bleiben wir ein Leben lang, ja sogar eine Ewigkeit lang getrennt von Gott. In dem Augenblick kam auch all das Böse in die Menschheit hinein, unter dem wir leiden. Die Bibel nennt das Sünde. In dem Moment kam der Groll ins Leben hinein der Menschen. Die Aggressionen, der Neid, die Eifersucht, das Nörgeln und einfach all diese Dinge sind in diesem Augenblick in die Menschheit hineingekommen. Ist ja schon interessant, im 3. Kapitel der Bibel redet die Bibel vom Sündenfall. Und im 4. Kapitel, also unmittelbar im nächsten, erzählt die Bibel den ersten Mord in der Menschheitsgeschichte. Es war ein Brudermord. Kain und Abel waren zwei völlig unterschiedliche Brüder. Und wie das manchmal unter Brüdern ist, die hatten Probleme miteinander. Vor allem Kain war eifersüchtig auf Abel. Und dann eines Tages hat Kain seinen Bruder Abel ermordet. Das war der erste Mord in der Menschheitsgeschichte. Und jetzt überlegen Sie mal, wie oft hat sich das im Laufe der Jahrtausende der Menschheitsgeschichte wiederholt. Öffnen Sie mal Ihre Tageszeitung oder gehen Sie irgendwo ins Internet und lesen Sie die aktuellen Schlagzeilen. Und da vergeht kein Tag, ohne dass irgendetwas gesprochen wird von Krieg und Terror. Denken Sie nur an dieses Jahr. Denken Sie nur an die schrecklichen Dinge, die jetzt durch IS passieren und so weiter. Denken Sie nur an die schrecklichen Dinge, die im Nahen Osten vor ein paar Monaten geschehen sind. Aber auch im Kleinen, da lesen wir Schlagzeilen, Ehemann ermordet seine Frau. 25-Jähriger ermordet aus Eifersucht seine Freundin. Da gibt es Mord und Totschlag wegen Beziehungsdelikten. In Hannover wurden in einem Jahr mehr Ehen geschieden als getraut. In der Schweiz, so nach momentanen Kenntnis, werden ungefähr 50% aller Ehen geschieden. Also jede zweite Ehe. Überlegen Sie mal, wie sieht es in diesen Ehen aus? In wie vielen Ehen hat man sich nichts mehr zu sagen? Man schreit sich vielleicht höchstens noch an oder man schweigt sich an. Es gibt ja immer beides. Die Frage ist ja, was ist besser? Wenn man Konflikt hat, soll man streiten laut? Soll man sich anschreien oder soll man sich anschweigen? Ich war ein junger Pastor, da habe ich ein Pärchen getraut. Das waren so zwei ganz ruhige und ganz coole Menschen. Und nach einigen Monaten bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, sag einmal, wie streitet ihr eigentlich miteinander? Und dann antwortet er, wenn wir miteinander streiten, dann schweigen wir uns an. Und dann sagt er etwas ganz Kluges. Er sagt, und ich habe den Eindruck, es ist schlimmer, dass wir uns anschweigen, als wenn wir uns anschreien würden. Und soll ich ihn sagen, er hat recht. Wissen Sie, wenn wir uns anschreien, dann wissen wir, jetzt haben wir ein Problem. Wenn der Konflikt da ist, jetzt müssen wir ihn angehen, jetzt müssen wir reden, wir müssen ihn lösen, wir müssen vergeben. Wenn ich schweige, ja, ich habe ja nichts gemacht, ich habe nur geschwiegen. Aber meine Freunde, schweigen ist auch reden. Sie können nicht kommunizieren, sie kommunizieren immer. Und das möchte ich all den Schweigern unter uns sagen, also mehrheitlich die Männer. Sie machen das nicht gut. Wenn Sie schweigen, wenn Sie einen Konflikt haben, Sie machen es nicht gut. Und es ist keine Lösung für Ihre Ehe. Oder denken Sie ans Generationenproblem. Kennen Sie ja wahrscheinlich auch, gab es ja natürlich schon immer. Die Eltern haben den Jungen nichts mehr zu sagen, die Jungen haben den Eltern nichts mehr zu sagen. Die Jungen reden von den Alten, die sowieso hinter dem Mond sind, keine Ahnung mehr haben. Und die Eltern reden vom Lümmel oder irgend so etwas. Und man hat sich nichts mehr zu sagen. Und jetzt kommt etwas ganz Dramatisches. Oft können wir es nicht verändern. War ja schon nett in diesem Anspiel. Er wurde motiviert, finde ich toll. Kann man ja auch einmal, aber oft kann man es nicht mehr ändern, wenn Sie ehrlich sind. Das ist so schwierig und man probiert es und es geht nicht. Ich karikiere jetzt ein bisschen. Da ist ein Mann, der denkt, ich sollte liebevoller mit meiner Frau umgehen. Und dann bemüht er sich. Er bemüht sich wirklich, also so wie wir es gesehen haben. Und dann geht das vielleicht eine Woche lang gut. Ich könnte die Story weiterführen. Also Rolf war perfekt. Aber ich könnte die Story weiterführen. Nach einer Woche plötzlich etwas ganz Kleines, wieder irgendetwas, und es ist alles beim Alten. Da ist eine Frau, die denkt, ich sollte endlich mal weniger am Mann herumnörgeln. Liebe Frau, sehr gut. Und dann geht's zwei Wochen lang gut. Bei den Frauen geht's meistens etwas länger gut. Aber nach 2 Wochen draußen regnet es. Die Frau putzt gerade die Wohnung. Der Mann denkt nicht viel beim Geschäft, geht mit tropfendem Regenmantel und mit nassen Schuhen in die Wohnung hinein, ins Wohnzimmer. Die Frau sieht ihn und sagt, Mensch, was bist du nur für einer? Und alles ist wieder beim Alten. Ich karikiere jetzt ein bisschen, aber nur ganz bisschen. Da sitze ich einem Mann gegenüber, Mitte 30, geschieden. Im Gespräch merke ich, er liebt seine Frau. Zufälligerweise kannte ich auch seine Frau und ich wusste, die liebt ihren Mann auch. Da habe ich gedacht, wunderbar, denen helfe ich. Habe ich dem Mann gesagt, hören Sie mal, ich bin bereit, mit Ihnen zu reden. Und meine Frau ist bereit, mit Ihnen, mit Ihrer Frau zu reden. Wir sind bereit, als Ehepaar, mit Ihnen als Ehepaar zu reden. Möchten Sie es nicht noch einmal versuchen? Und dann schüttelt er traurig den Kopf und sagt, nein, es hat keinen Wert. Wir haben das schon einmal versucht. Wir waren geschieden, haben noch einmal geheiratet, nach 18 Monaten ein weiteres Kind und erneute Scheidung. Wir packen es einfach nicht. Das ist oft das Problem. Und die Bibel sagt, und jetzt hören Sie gut zu, das ist die Grunddiagnose. Der Grund liegt darin, dass unsere Beziehung zu Gott gestört ist. Das ist der Grund. Dass wir nicht mehr angeschlossen sind an die Kraft und Liebesquelle Gottes. Und darum funktionieren wir nicht mehr. Ich werde die Lösung Ihnen zeigen. Aber das ist der Grund. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Gott greift in die Welt ein. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, wir sind in vielen Fällen total hilflos. Wir sind oft hoffnungslos, auch ein bisschen hoffnungslose Fälle. Aber Gott greift ein. Das ist Evangelium. Gott durchbricht die Trennung zwischen ihm und uns. Und er wird in Jesus Christus Mensch. Und ich sage Ihnen, er ist die Antwort auf unser Friedensproblem. Als ich noch in der Jugendarbeit tätig war, da haben wir einen christlichen Song gehabt, den haben wir geliebt. Da hieß es in der Antwort, Jesus, im Refrain, Jesus ist die Antwort, die du dir ersehnst. Und ich sage Ihnen, Jesus ist die Antwort auf unsere Konflikte. Jesus ist die Antwort auf unser Friedensproblem. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie denken, Beat, das ist zu einfach. Das ist zu sehr Schwarz-Weiß-Malerei, dass du quasi sagst, mit Jesus ist der Friede oft nicht möglich, mit Jesus ist er wirklich möglich. Das ist zu einfach. Ich verstehe, wenn Sie so denken. Aber ich könnte Ihnen viele Beispiele zeigen von Menschen, die genau das erlebt haben. Ehepaare, die unmittelbar vor der Scheidung standen, die völlig auseinandergelebt haben, sich für Jesus entscheiden, von Jesus verändert werden und eine neue Beziehung bekommen. Ich könnte Ihnen ein Beispiel erzählen, wie Generationenkonflikte gelöst wurden. Bekehren sich oft zuerst die Kinder, dann verändert sich das Leben der Kinder und dann merken das die Eltern, dann öffnen sie sich Jesus, entscheiden sich auch für Jesus und plötzlich haben sie eine neue Grundlage für ihre Beziehung miteinander. Dabei möchte ich richtig verstanden sein. Ich sage nicht, entscheiden sie sich für Jesus und dann zack, bumm, ist alles gerettet. Ich bin mir natürlich schon bewusst, dass unsere Beziehungskisten manchmal ziemliche Scherbenhaufen sind. Und es braucht vielleicht Wochen, Monate, es braucht vielleicht Seelsorge und Therapie, um das aufzuarbeiten. Keine Frage. Man muss manches lernen. Aber mit Jesus haben Sie die richtige Grundlage, dass es überhaupt gelingen kann. Und das erkläre ich Ihnen jetzt, was passiert, wenn Sie sich auf Jesus einlassen. Das Erste, Jesus versöhnt uns mit Gott. Ich habe Ihnen gesagt, das Grundproblem unserer zwischenmenschlichen Spannungsfelder ist, dass wir getrennt sind von Gott, dass unsere Beziehung gestört ist. Die Bibel sagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Also Sie können sich das ganz bildlich vorstellen, zwischen Gott und uns ist so eine ganz hohe, breite, dicke Mauer. Und erst wenn diese Mauer niedergerissen ist, also wenn Jesus uns die Sünden vergeben hat, erst in dem Augenblick haben wir wieder Frieden mit Gott, sind wir angeschlossen an die Liebesquelle Gottes. Jetzt wehren Sie sich, vielleicht sagen, Moment mal, ich bin getauft. Ich bin konfirmiert. Ich habe die Firmung hinter mir, die Kommunion, ich habe mich christlich trauen lassen, ich werde mich christlich beerdigen lassen, ich gehöre vielleicht sogar zu einer Freikirche, ich gehöre zu FG Teilingen. Reicht das denn nicht? Nein, es reicht nicht. Überlegen Sie einmal, woraus diese Mauer besteht. Wir alle haben an unserer Mauer gebaut. Und zwar jedes Mal, wenn wir ein Gebot Gottes übertreten, fügen wir einen Stein in die Mauer, ob wir das wollen oder nicht. Ich möchte das einmal an einigen Beispielen zeigen. Die Bibel sagt, dass Jesus der Herr in unserem Leben sein soll. Das bedeutet, dass er das Allerwichtigste in unserem Leben ist. Und jetzt konsequenterweise, wenn er das an einem Tag nicht ist, wenn Sie an einem Tag leben, wie wenn es keinen Gott gäbe, wenn Sie kaum die Bibel lesen oder überhaupt nicht oder nicht beten oder irgend so etwas, wenn Sie kaum einen Gedanken an Gott verlieren, dann ist er ja nicht Herr in Ihrem Leben. Und Sie fügen einen Stein in die Mauer. Die Bibel sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nun, wir haben natürlich keine Steingötzen mehr und keine Holzgötter. Aber ein Gott heute ist etwas, was wichtiger ist als Jesus. Das Wichtigste in meinem Leben, das ist mein Gott, das ist mein Götze. Jetzt überlegen Sie einmal, was ist das Wichtigste? Ist es Jesus? Ich habe vorher gedacht, bei den Anbetungsliedern, ich habe gedacht, wow, da sind Sie aber mutig, was Sie da singen. Ist das wirklich so? Also das bedeutet doch, wenn Jesus das Wichtigste ist, das alles ist weniger wichtig. Der Sportverein ist weniger wichtig und das Hobby ist weniger wichtig und ich setze Prioritäten. Und wenn ich jetzt merke, ich bin gedanklich eigentlich bei ganz anderen Dingen, dann ist das Ihr Gott. Und Sie fügen vorzu einen Stein in die Mauer. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Nun, manche Leute brauchen ihn, ja, indem sie manchmal ohne viel zu denken sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder manche fluchen und sagen gotteslästliche Dinge, ein Stein in die Mauer. Ehre Vater und Mutter. Haben wir Teenager unter uns oder sind die munter nicht? Wo sind die Teenies? Na, kaum da. Okay, aber es bedeutet für Kinder und Teenager, den Eltern zu gehorchen. Es bedeutet für Erwachsene, die Eltern zu ehren und zu achten und sie nicht einfach abzuschieben. Du sollst nicht töten. Oh, sagen Sie, das Gebot habe ich sicher nicht übertreten. Sind Sie sicher? Jesus hat gesagt, nicht erst, wenn ich einem Menschen den Knüppel über den Kopf haue und er tot vor mir liegt, bin ich ein Mörder. Sondern Jesus sagt bereits, wenn ich einen Menschen hasse oder wenn ich Groll gegen ihn habe oder wenn ich ihn beleidige, Idiot oder etwas Ähnliches sage, ihn verletze, bin ich in den Augen Gottes Mörder. Du sollst nicht Ehe brechen. Jesus hat gesagt, nicht erst, wenn ich mit einer fremden Frau ins Bett gehüpft bin, habe ich die Ehe gebrochen, sondern bereits, wenn ich eine fremde Frau mit einem begehrlichen Blick anschaue, habe ich im Herzen die Ehe gebrochen. Liebe Männer, ich klage Sie nicht an, ich weiß, wie schwierig es ist. Wie viele Männer konsumieren Pornografie in diesem Raum? Nach Statistik werden es etwa 50-60% sein. Jeder zweite Mann hier. Und das ist nicht übertrieben. Und Sie fügen, ich klage Sie nicht an, bitte, ich will Sie nur zeigen. Und wir fügen einen Stein in die Mauer. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht neidisch sein, nicht begehren und so weiter. Sicher, manche dieser Dinge liegen vielleicht Jahre, Jahrzehnte zurück, aber sie sind passiert. Sie stehen zwischen Ihnen und Gott und es ist wie eine Mauer. Und jetzt merken Sie, die drei Tropfen Wasser bei der Taufe oder die Konfirmation oder ein bisschen christlich sein, das genügt doch nicht. Da musste mehr geschehen und es ist mehr geschehen. Darum ist Jesus am Kreuz gestorben. Und ich möchte Ihnen heute Morgen Jesus vor Augen malen, wie ich ihn liebe. Wir sind vor den Toren Jerusalems auf dem Hügel Golgatha. Eine große Volksmenge hat sich versammelt, drei Kreuze ragen aus dem Boden. Am linken hängt ein Verbrecher, am rechten auch. Die Soldaten versuchen, die Schaulustigen von den Kreuzen wegzuhalten. Aber all das will ich Ihnen gar nicht zeigen, sondern ich möchte Ihnen das Kreuz in der Mitte zeigen. Nein, den Gekreuzigten. Da hängt Jesus am Kreuz. Wissen Sie, er hat nie gesündigt. Hat nie etwas Falsches gemacht, sondern er hängt dort am Kreuz für unsere Sünden. Die Bibel sagt, er ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben mit Gott und durch seine Wunden sind wir geheilt. An einer anderen Stelle sagt die Bibel, er ist unser Friede. Und jetzt kommt das Wunderbare, wenn ein Mensch im Glauben zu Jesus kommt, Jesus seine Sünden bekennt, Jesus in sein Leben aufnimmt, dann kommt Jesus in unser Leben hinein. Er vergibt uns die Sünden. Er reißt von einem Augenblick auf den anderen diese Mauer der Sünde nieder. Und dann haben wir wieder Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und das ist die Grundlage, wir werden gleich sehen, dass die Beziehungen gelingen. Also Sie merken, es reicht nicht, ein bisschen christlich zu sein. Es reicht nicht, ein bisschen fromm zu sein, sondern es geht um eine klare und eindeutige Entscheidung für Jesus. Also das Erste, Jesus versöhnt uns mit Gott. Und das Zweite, und jetzt kommt ein Wunder. In dem Augenblick, wo er das macht, schenkt er uns Frieden zum Nächsten. Anstelle von Hass tritt plötzlich Liebe. Anstelle von Groll und Aggressionen tritt Friede und Freundlichkeit und Güte. Jesus holt uns plötzlich vom Ego-Trip herunter. Wissen Sie, das ist wirklich atemberaubend beim Evangelium. Sie dürfen zu Jesus kommen, wie Sie sind. Sie müssen sich nicht zuerst verändern. Sie müssen nicht zuerst ein anderer Mensch werden. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ich möchte mich auch für Jesus entscheiden. Aber bevor ich das kann, muss ich die gröbsten Dinge in meinem Leben in Ordnung bringen. Und dann bemüht man sich und man strengt sich an und es gelingt dann nicht. Nein, Sie dürfen zu Jesus kommen, genauso wie Sie sind. Sie kennen das Einladungslied von den letzten Abenden, wenn Sie hier waren. Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Genau das ist das Angebot. Und wenn ich zu Jesus komme, das sagt die Bibel deutlich, dann wird er unser Leben von innen nach außen verändern. Warum? Nun, ich lade Jesus in mein Leben ein und dann kommt er, im Bild gesprochen, auf den Thron in mein Leben. Oder etwas moderner ausgedrückt, er setzt sich an die Schaltzentrale in unserem Leben. Und wenn er an die Schaltzentrale unseres Lebens kommt, dann legt er seinen Finger liebevoll auf wunde Stellen in unserem Leben. Und er sagt, hör mal, du solltest Dinge verändern. Er sagt zu einem Mann, du solltest zärtlicher sein mit deiner Frau. Er sagt zur Frau, du solltest weniger an deinem Mann herum kritisieren. Er sagt vielleicht zu den Eltern, du solltest mehr Zeit haben für die Kinder. Er sagt vielleicht zu den Kindern, du solltest deinen Eltern mehr gehorchen. Er sagt vielleicht, du solltest dich bei dem und dem entschuldigen. Er sagt das sehr deutlich. Aber, sind Sie bei mir, jetzt kommt das Wichtigste. Er sagt das nicht nur, sondern er gibt uns die Kraft dazu. Und das ist notwendig. Stellen Sie sich vor, er würde es nur sagen. Er würde nur sagen, du musst, du musst, du musst, du musst. Dann würden wir sagen, ja, das möchten wir. Aber wir können es ja nicht. Aber das ist das Geheimnis. Wenn Jesus in mein Leben hineinkommt, dann gießt er mir göttliche Liebe ins Herz hinein. Er schenkt mir einen übernatürlichen Frieden. Das kann ich Ihnen nicht erklären, aber Sie können es erleben und es kann es jeder erleben. Und mit dieser göttlichen Liebe im Herzen sind wir in der Lage, jeden Menschen zu lieben. Unabhängig von Sympathie und Antipathie. Unabhängig, ob es der andere verdient hat oder nicht. Ja, wir sind in der Lage, den ärgsten Feind zu lieben. Sie wissen, Jesus fordert von uns, liebet eure Feinde. Denken Sie mal an den Menschen, mit dem Sie am meisten Mühe haben. Den meint er nämlich. Und jeder hat solche Leute. Und jetzt sagt Jesus, liebe ihn. Nun, wenn Sie ganz ehrlich sind, müssen Sie kapitulieren, müssen sagen, tut mir leid, kann ich nicht. Richtig. Aber mit der göttlichen Liebe im Herzen sind Sie in der Lage, den ärgsten Feind zu lieben. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, und ich weiß, das ist hart. Und ich sage Ihnen das nicht leicht. Aber es ist so, weil es in der Bibel so steht. Wenn Sie auf die Dauer einen Menschen nicht lieben können, wenn Sie auf die Dauer mit Ihrem Groll und Aggressionen, Neid und Eifersucht nicht fertig werden, wenn Sie auf die Dauer einem Menschen nicht vergeben können, dann stimmt etwas in Ihrer Beziehung zu Jesus nicht. Sie wehren sich, sagen, Moment mal, du kennst nicht meinen Mann. Du kennst nicht meine Frau, du kennst nicht meinen Lehrer, meinen Chef, meine Nachbarn. Wenn du die kennenlernen würdest, würdest du nie so reden. Nein, die kenne ich nicht. Aber ich weiß, was in der Bibel steht. Und meine Freunde, ich rede heute Morgen nicht von einer natürlichen Liebe, die jeder Mensch auch noch hat, sondern ich rede von einem absoluten Wunder, das nur Jesus wirken kann. Dass Jesus aber wirkt, wenn unsere Beziehung zu Jesus stimmt. Davon rede ich. Damit Sie das besser verstehen, möchte ich ein Beispiel zeigen. Die Älteren und Ihnen erinnern sich an den früher bekannten Prediger D'Abruzzo. Er war während des Zweiten Weltkrieges im Konzentrationslager einige Zeit. Man hat ihn übel zugerichtet, hat einen Arm kaputtgeschlagen. Es war eine ganz schlimme Sache. Eines Mittags wird er zum Büro des Lagerleiters geführt. Er kommt hinein, ein wunderbares Essen. Der Lagerleiter setzt sich, nimmt von allem ein bisschen. Dabotze bekommt nichts. Sie können sich vorstellen, das Wasser lief ihm im Mund zusammen. Die Häftlinge hatten Hunger. Das Essen ist vorbei, alles wird abgetragen, Kaffee wird gebracht, ein kleines Päckchen wird gebracht. Dann fragt der Lagerleiter Dabotso, wissen Sie, was in diesem Päckchen drin ist? Dabotso schüttelt den Kopf, nein, das weiß er nicht. Dabei öffnet er dieses Päckchen, der Lagerleiter, heraus kommt ein herrlich duftender Kuchen. Und dann sagt der Lagerleiter zu Dabotso, seit einigen Monaten schickt Ihnen Ihre Frau regelmäßig solche Kuchen. Dabotso weiß, was es seine Frau damals gekostet hat, solche Kuchen zu backen. Der Lagerleiter nimmt ein Stückchen nach dem anderen und isst es. Schlussendlich ist noch ein letztes Stückchen übrig. Dabotso erniedrigt sich und sagt, hören Sie mal, geben Sie mir bitte dieses letzte Stückchen Kuchen. Ich will es gar nicht essen. Ich möchte nur einen kurzen Augenblick daran riechen und an meine Frau und an meine Kinder denken. Dann nimmt dieser Lagerleiter dieses letzte Stückchen Kuchen und stopft es sich in den Mund. In dem Augenblick erlebt Dabotso, was es heißt, wenn in der Bibel steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Er konnte diesen Mann von ganzem Herzen lieben. Er musste denken, was bist du doch nur für ein armer Kerl? Nur Hass umgibt dich. Der Krieg war vorbei, Dabotso wurde entlassen. Einige Monate später besucht er diesen ehemaligen Lagerleiter, kommt zu seinem Haus, er klingelt. Der Mann öffnet die Tür, läuft kreideweiß an und sagt, jetzt wollen Sie sich rächen. Ja, antwortet Dabotso, ich habe im Auto eine Torte. Sie machen jetzt Kaffee. Und dann trinken wir miteinander Kaffee und essen diese Torte. An diesem Nachmittag erlebte dieser ehemalige Lagerleiter und seine Frau etwas von der übernatürlichen Liebe Gottes im Leben von Dabotso. Wissen Sie, was das Ergebnis war? Ein Jahr später hat sich das Ehepaar für Jesus entschieden. Die Liebe Gottes hat sie überwunden. Und es muss sich richtig verstanden sein, Dabotso war ein gewöhnlicher Mensch wie Sie und ich, hatte ziemlich Temperament. Aber er hatte die Liebe Gottes in seinem Herzen und die hat ihn verändert. Ich frage Sie, möchten Sie ein Mensch der Liebe sein? Möchten Sie in Ihrem Herzen eine Revolution der Liebe erleben? Dann gibt es nur eine einzige Bedingung. Sie müssen Frieden haben mit Gott. Sie müssen wieder klar angeschlossen sein an die Liebesquelle Gottes. Sie müssen Gemeinschaft haben mit ihm. Und dann wird er Ihnen diese göttliche Liebe ins Herz hineinsenden. Und in dem Augenblick werden Sie ein Mensch der Liebe. Damit Sie das aber erleben, müssen Sie sich klar für Jesus entscheiden, zu Jesus umkehren. Ich habe gestern am Jugendabend das Wort schon einmal gebraucht, brauche es wenig, aber heute brauche ich es. Wenn Sie die deutsche Bibel lesen, kommen Sie oft in gewissen Übersetzungen zum Wort Bekehrung. Und wenn Sie Frieden haben möchten mit Gott, müssen Sie sich bekehren. Ich weiß, das ist ein Wort, das mögen wir nicht. Man sagt, ja, muss jetzt doch noch von Bekehrung reden. Ja, er muss. Weil man nur durch eine klare Bekehrung und eine klare Wiedergeburt wirklich angeschlossen ist an Jesus. Nicht durch die Taufe, nicht durch Mitgliedschaft, nicht durch ein frommes Leben, nicht durch irgendetwas anderes, sondern durch eine klare Bekehrung und Wiedergeburt. So ist das. Und wie bekehrt man sich? Nun, ich mache es heute mal in drei Schritten. Der erste Schritt ist, dass Sie Ihre Schuld erkennen, dass Sie Ihre Sünden erkennen. Ich weiß, das fällt uns unglaublich schwer, auch heute Morgen. Wir geben das nicht gerne zu und ich merke, die am meisten Dreck am Stecken haben, die merken es oft am wenigsten. Hören Sie mal, seien Sie doch ehrlich. Wenn Ihr Herz nicht total verhärtet ist, dann wissen Sie doch um Schuld in Ihrem Leben. Stehen Sie doch dazu. Seien Sie doch mal demütig. Hören Sie auf zu bagatellisieren. Hören Sie auf so zu tun, wie wenn alles in Ordnung ist. Ja, sowieso nicht in Ordnung. Sie flunkern sich ja selber in die Tasche. Also seien Sie mal ganz ehrlich. Das ist der erste Schritt. Das ist schwierig. Der zweite Schritt ist, kommen Sie damit zu Jesus. Und bekennen Sie ihm Ihre Sünden. Die Bibel sagt, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Natürlich können Sie leugnen. Sie können sagen, der übertreibt heute, der spinnt. Sie können sagen, ja, wir kennen ja den Beat, wir wissen, dass er so predigt. Aber dann wird es ihnen nicht gelingen. Aber dann fährt die Bibel weiter, wer seine Sünde bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit empfangen. Kommen Sie doch zu Jesus, seien Sie demütig, seien Sie, jawohl, Herr Jesus, in meinem Leben ist manches schief. Und das Dritte, nehmen Sie Jesus in Ihr Leben auf. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gotteskinder. Sagen Sie zu Jesus, er soll in Ihr Leben hineinkommen. Und das macht man in einem Gebet. Sie müssen nicht genau das beten, was ich Ihnen am Abend sage, aber so in diese Richtung. Sagen Sie, Herr Jesus Christus, ich habe heute Morgen erkannt, ich brauche dich. Ich danke dir, dass du für meine Schuld, für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich komme zu dir, ich bekenne dir meine Sünden. Wenn Sie Mut haben, bekennen Sie es beim Namen, das tut gut. Das ist hilfreich. Wenn Sie etwas scheu sind, okay, dann machen Sie es mehr allgemein. Sagen Sie, Jesus, du weißt ja meine Sünden und ich habe gesündigt und es tut mir leid, bitte vergib mir. Vergib mir alles, auch die Dinge, die ich nicht mehr weiß, die Dinge, die ich unbewusst gemacht habe. Und dann bitte beten Sie weiter, Herr Jesus, und jetzt komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören. Und in dem Augenblick kommt Jesus durch den Heiligen Geist in Ihr Leben hinein. In dem Moment, sagt die Bibel, bekommen Sie ein neues geistliches Leben. Und von diesem Augenblick an sind Sie ein Kind von Gott. Sie haben eine Beziehung zu Gott. Und jetzt gießt Ihnen Jesus die Liebe ins Herz hinein. Und Sie werden ein Mensch der Liebe. Sie erleben die Revolution der Liebe. Und das steckt an. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, mit Jesus ganze Sache zu machen. Und darum freue ich mich sehr, dass ich Ihnen heute Morgen noch einmal eine Gelegenheit geben kann, zu Jesus zu kommen. Diejenigen, die an den Abenden schon da waren, die wissen, was jetzt kommt. Den anderen erkläre ich es noch einmal. Ich werde jetzt dann beten, dann singen wir miteinander das Einladungslied. Während dieses Einladungsliedes am Anfang werden einige Mitarbeiter hier nach vorne kommen zum Kreuz. Und ich werde mich zu diesem Kreuz hinstellen. Und dann möchte ich Sie ermutigen, wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden möchten, dann kommen Sie während dieses Liedes nach vorne und bringen Sie es zum Ausdruck. Heute mache ich ganze Sache mit Jesus. Warum rufe ich nach vorne? Nun, die Bibel legt Wert aufs Bekenntnis. Es ist auffallend, Jesus hat fast immer in aller Öffentlichkeit gerufen. Die Apostel haben fast immer in aller Öffentlichkeit gerufen. Und das ist auch sinnvoll. Gerade in der heutigen Zeit, in unserer Schweiz, in der so vieles nicht klar ist. Was ist ein Christ und was nicht? So vieles Wischiwaschi. Und da ist es einmal gut, klare Positionen zu machen. Sagen, jawohl, ich gehe jetzt zu Jesus. Und dieses nach vorne gehen kann eine enorme Hilfe sein. Ein junger Mann erzählt mir, dass er sich auch mal so irgendwie für Jesus entschieden hat, so allein. Und er sagte, da ist nichts passiert. Und dann in einer engen Veranstaltung hatte er den Mut, er konnte dazu stehen, hat das mit jemandem festgemacht. Und dann sagt er, und jetzt kam es zur Initialzündung in meinem Leben. Und genau das wünsche ich Ihnen. Und darum lade ich Sie ein, wenn Sie sich noch nicht für Jesus entschieden haben, kommen Sie nach vorne. Ich lade Sie ein, wenn Sie sich irgendwann mal im Herzen entschieden haben. Oder vielleicht in den letzten Tagen, Sie sind nach Hause gegangen. Zu Hause haben Sie gebetet, haben das gemacht. Kommen Sie, bringen Sie es noch zum Ausdruck. Und machen Sie eine Entscheidung für Jesus. Mit denen, die nach vorne kommen, werden wir dann noch ein Gespräch führen. Wir haben verschiedene Mitarbeiter. Sie müssen keine Angst haben, werden keine dummen Fragen stellen. Aber wir möchten Ihnen helfen. Ihre Fragen beantworten, Ihnen nochmal erklären, wie man das macht, mit Ihnen beten, Ihnen ein kleines Heft mitgeben, dass Sie wissen, wie kann mein Glaube wachsen. Wenn Sie eingeladen worden sind von irgendjemandem, Sie sagen, ich bin fremd in der FEG, aber ich würde gerne dieses Angebot annehmen und Sie haben Vertrauen zu dieser Person, dann sagen Sie ihr das. Sagen Sie, du, ich würde nach vorne gehen, aber allein packe ich es nicht. Könntest du mich nicht begleiten? Und die Person wird gerne mit Ihnen nach vorne kommen. Ich möchte Sie sehr dazu ermutigen. Ich rufe Sie nicht zu einer Kirche. Sie brauchen Gemeinschaft mit anderen Christen, möchte ich auch heute noch einmal sagen, wenn Sie im Glauben wachsen wollen. Aber es geht heute um diese Entscheidung für Jesus. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch ein Wort an die Christen richten, also an Menschen, die sich für Jesus Christus entschieden haben. Sie erinnern sich vielleicht, Sie haben sich für Jesus entschieden und Sie erinnern sich an eine tiefe Liebesbeziehung zu Gott. Erinnern Sie sich? Und Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Sie ein Mensch der Liebe waren. Sie konnten plötzlich die Menschen lieben. Auch die ganz schwierige. Das war unglaublich, das war verblüffend, was Sie erlebt haben. Aber das sind vielleicht Monate, Jahre vergangen und da ist manches in Ihr Leben hineingekommen und irgendwie ist Ihre Beziehung abgeflaut. Vielleicht tolerieren sie Sünde. Vielleicht ist Jesus nicht mehr das Wichtigste in ihrem Leben. Vielleicht haben sie die erste Liebe zu Jesus verloren. Vielleicht leben sie im Fall und Kompromissen. Vieles ist Tradition. Und wenn sie ganz ehrlich sind, müssen sie zugeben, eigentlich ist es keine Liebesbeziehung mehr. Natürlich, sie haben noch einen Glauben und natürlich, sie halten alles für wahr, was gesagt wird. Aber da ist keine Erfahrung mehr mit Jesus. Da ist kein Brennen mehr für Jesus. Da ist nichts mehr da und nicht mehr viel da. Und vielleicht haben sie gemerkt, je mehr das passiert ist, umso mehr sind die negativen Dinge zurückgekehrt. Das ist ja das Verrückte an der Sache. Plötzlich haben sie wieder Mühe, plötzlich gehen die Leute auf die Nerven, plötzlich haben sie wieder Groll, Hass, Aggressionen, Eifersucht und vieles mehr. Und sie werden nicht fertig. Plötzlich merken sie, ich habe nicht mehr die Kraft zu vergeben. Wissen Sie, was die Lösung ist? Nicht nach Hause gehen und sagen, jetzt strenge ich mich mehr an. Weil sie werden sich scheitern. Sondern die Lösung ist, dass sie Jesus erlauben, dorthin zu gehen, wo er hingehört, nämlich auf den Thron in ihrem Leben. An die Schaltzentrale in ihrem Leben. Und wenn sie das tun, wird Jesus wieder genau dorthin zurückkehren. Und er wird die Liebe Gottes ausgießen und sie werden merken, wie sich ihr Leben verändert. Und dann eventuell auch die Beziehung. Weil der andere das spürt. Das wäre das Geheimnis. Und darum lade ich heute Morgen auch noch die Christen ein, zu einer neuen Entscheidung für Jesus, zu einer Neuhingabe, zu einem neuen Anfang, zu einer Erneuerung. Wenn Jesus nicht auf dem Thron in ihrem Leben ist, haben Sie Mut und kommen Sie nach vorne und bringen Sie zum Ausdruck, ich möchte, dass Jesus heute wieder neu in die Mitte meines Lebens kommt. Und Sie können nachher beten und sagen, Herr Jesus, es tut mir leid. Es fällt mir schwer, das zuzugeben. Aber ich bin ehrlich heute, ich bin demütig und ich möchte einfach sagen, es tut mir leid, dass du nicht mehr auf dem Thron bist in meinem Leben. So sieht auch mein Leben aus. Aber ich möchte noch einmal neu beginnen und ich möchte dich wirklich bitten, dass du in die Mitte meines Lebens kommst. Jesus wird es erhören. Ich weiß, wie schwierig das ist. Man kennt sich. Haben Sie trotzdem den Mut? Wir sind seit 29 Jahren verheiratet. Und ganz ehrlich zu sein, seit 20 Jahren gut. Und das Problem war 1994. Ich war viel unterwegs und irgendwo hat das meine Frau nicht mehr ganz vertragen. Und wissen Sie, was das Schlimme an der ganzen Sache war? Ich habe es nicht gemerkt. Und als ich es endlich gemerkt habe, da war es schon sehr, sehr weit, also 3:45. Und dann hatten wir eine ähnliche Veranstaltung. Bitte, ich war Pastor der Gemeinde in Efretikon. Sonntagmorgen, ich erinnere mich noch genau, wie das war, ruft zur Entscheidung. Ich sage zu meiner Frau, Schatz, wir gehen. Heute gehen wir nach vorne. Bitte, ich war Pastor. Die ganze Gemeinde hat das gesehen, ich bin nach vorne gegangen. Dann bin ich zum Referenten gegangen und sage, wir müssen mit dir reden. Wir haben dann miteinander geredet, haben ziemlich schnell gemerkt, wo das Problem war, von meiner Frau, aber auch von mir. Und dann haben wir Sünde bekannt. Und haben Jesus neu in die Mitte unseres Lebens eingeladen. Und wissen Sie, was passiert ist? Am Sonntagabend, Nachmittag, hatten wir eine völlig andere Atmosphäre in unserer Ehe. Aber wir waren so happy, waren so glücklich. Nun, wir wussten nicht, ob es hält. Aber es hat 20 Jahre gehalten. Ich liebe heute meine Frau wesentlich mehr als vor 20 Jahren. Ich möchte sie ermutigen, es lohnt sich. Also alle Scham, alle Menschenfurcht ablegen, nach vorne kommen. Ich möchte jetzt gerne für Sie beten. Darf ich Sie bitten, dass Sie sich dazu erheben? Und dann bitte ich Sie auch stehen zu bleiben. Herr Jesus Christus, du weißt, dass wir gerne gelungene Beziehungen möchten. Und ich danke dir, dass du auch unsere Schwachheit weißt, auch unsere oftmals Not. Wir haben heute sehr deutlich gehört, es liegt doch irgendwo an der Beziehung zu dir. Weil wir uns nicht an die Liebesquelle von dir anschließen. Und ich möchte dich darum bitten, wenn Menschen da sind, die sich noch nicht für dich entschieden haben, gib ihnen Mut, es heute, morgen zu tun. Klare Entscheidung für dich zu treffen und diese Erfahrung zu machen. Und ich bitte dich auch für die Christen, die diese Entscheidung schon mal getroffen haben, aber irgendwie merken, die Beziehung ist abgeflacht, gib ihnen Mut zu einer neuen Hingabe an dich. Und ich danke dir, dass du jeder, der jetzt zu dir kommt, nicht hinausstößt. Du hast gesagt, wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen. Du wirst ihn annehmen, du wirst ihn beschenken. Lass das heute wirklich gelingen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, rede jetzt noch einmal zu jedem persönlich. Amen. Darf ich bitten, dass ihr kommt, bleibt stehen. Ich sage noch etwas den Ehepaaren. Nehmen Sie jetzt die Hand Ihrer Frau oder Ihres Mannes. Und wenn Sie sagen, wenn Sie denken, ich würde gerne nach vorne gehen, ich würde gerne mit Jesus und mit meinem Mann oder mit meiner Frau noch einmal neu beginnen, dann drücken Sie die Hand Ihres Mannes oder Ihrer Frau. Und wenn Ihr Partner das auch möchte, Ihr Ehepartner, dann soll er zurückdrücken. Und wenn Sie beide gedrückt haben, kommen Sie Hand in Hand bitte nach vorne und fangen Sie neu an. Und wenn der andere nicht antwortet, dann kommen Sie auch, dass wenigstens Ihre Seite bereinigt wird mit Jesus. Ich lade Sie ein. Darf ich bitten, dass die Mitarbeiter kommen? Vielen Dank für das Lied. Und wir singen es.